Schönen guten Morgen, liebe Iris. Schön, dass du für den Podcast zugesagt hast. Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
Guten Morgen, Jan. Ich habe die berühmte Einstiegsfrage auf Asa schon erwartet und habe mir auch ein paar Gedanken gemacht dazu. Schön. Ich bin Iris Hartmann, heute ohne Kamera unterwegs, aber das macht ja nichts in einem Podcast. Aber ich tue gerne gleich sagen, wie ich aussehe. Ich habe mittellange dunkelbraune Haare, bin etwa 1,73 Meter gross und heute ganz schwarz angelegt. Ich weiss, wieso schwarz, weiss ich nicht. Es ist ja Frühlingsanfang, eigentlich sollte man so schön farbig unterwegs sein. Ich bin in erster Linie, glaube ich, einfach ein Mensch. Und auch jemand, der sich nicht so gerne lässt, in Schubladen reinstecken. Ich mache das eben auch nicht so gerne mit Leuten, die mir dann gegenüber sind, die schubladisieren.
Okay.
Und ich rede eigentlich auch nicht so gerne über mich selber, aber ich bin jetzt gleich gespannt, was jetzt in diesem Gespräch dann da rauskommt. Und habe gedacht, hey, komm, so eine coole Einladung. Ich springe über meinen eigenen Schatten. Und bin jetzt zuerst einfach mal auch da als Geschäftsleiterin vom Verein für eine inklusive Schweiz, wo ja zuständig ist für die Inklusionsinitiative, wo es um Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung in der Schweiz geht.
Also zuerst mal, eben, ich habe schon gesagt, ein grosses Dankeschön, aber ich weiss manchmal, wie gross der eigene Schatten kann sein. Darum danke ich dir manchmal, dass du dich übergumpfst und dich auch in neue Fahrwasser willst bewegen. Das rechne ich dir ganz gross an. Wie bist denn du zum Verein gekommen?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich eigentlich einfach aufgezwängt.
Ah, okay.
das muss ich jetzt vielleicht sagen, ich habe ganz lange Jahre habe ich, im Bereich der Menschenrechte gearbeitet und bin dort zuständig gewesen, mit Amnesty International Schweiz. Ich komme so ein bisschen aus dem Ecke. Und bin dort zuständig für das Empowerment, also die Befähigung und auch die Förderung von Menschen, mehrheitlich am Anfang von Jugendlichen, die sich für die Menschenrechte engagieren. Und das sind ja zum Teil sehr komplexe Themen.
Ja.
Und von dem her war es wie so, ich bin dann gerade in einer Umorientierung gewesen, wie man so schön sagt. Ich bin auch aus einem Burnout rausgekommen, das darf ich da auch sagen. Und habe mir die Zeit genommen, um mich wieder re-energetisieren und nachher überlegen, was möchte ich überhaupt machen in meinem Leben.
Ja.
Das ist vielleicht auch eine grosse Luxusfrage, die sich nicht alle Menschen stellen können. Ich kann das dürfen und habe dann nachher über 7 Ecken quasi erfahren, dass es die Inklusionsinitiative wird geben, dass sich da ganz viel am Tun ist und dass es eine Stelle gibt, die es gar noch nicht gibt, und zwar als Geschäftsleiterin oder als Geschäftsleiter von dem Verein für eine inklusive Schweiz, der damals auch noch nicht gegründet war. Also es war alles gar noch nicht so richtig gewesen. Und ich habe gefunden, also das Thema spricht mich mega an, weil ich daran glaube, dass wir eine Gesellschaft brauchen, die inklusiv ist. Und ich möchte auch in einer Gesellschaft leben, die inklusiv ist. Und wie gesagt, Menschenrechte sind für mich wie so ein Pfeiler in meinem Leben, wo ich ganz fest daran glaube. Und dann habe ich einfach so lange insistiert, bis ich den Job hatte.
Ist sie ihn so schmissen?
Ja, ich habe mich so richtig aufgedrängt. Aber manchmal hilft das auch, wenn man nicht loslässt, oder?
Das ist so. Manchmal muss man, vor allem wenn man so intrinsische Bewegung in sich selber spürt, dann muss man wie gehen, wenn es keine Fragen darüber gibt. Oder? Aber wann ist denn dir zuerst mal der Begriff Inklusion so bewusst worden? Ist es schon bei der Arbeit bei Amnesty International klar gewesen? Oder wann ist dir denn der Begriff Inklusion so zuerst mal begegnet und in welcher Form?
Schon bei Amnesty International. Okay. Weil Inklusion geht ja viel weiter. Es geht ja um die Inklusion von eigentlich allen Menschen, egal welchen Hintergrund es oder ja, welcher Herkunft oder Hautfarbe oder jetzt Behinderung oder nicht, Alter, Geschlecht. Also definitiv schon früher. Vielleicht ist mir es nicht so klar als Wort oder als Begriff Inklusion begegnet, aber einfach um den Grundsatz, dass eigentlich alle sollen dazugehören zu dieser Gesellschaft und auch die gleichen Rechte sollen haben. Du hast natürlich auch die gleichen Pflichten, aber das geht einher, oder? Und das ist etwas, was mich, glaube ich, schon sehr, sehr lange begleitet. Schon als Teenagerin, als ich unterwegs war und mich eingesetzt habe für Sachen. Ich habe also das Bild wo meine Mutter hat damals tatsächlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, das war so ein kleines Heftchen gewesen, hat sie gemacht und an einem Schnürchen beim Hauseingang, gerade hinten an der Haustür, hat sie aufgehängt. Das heisst, ich habe am Anfang gar nicht gecheckt, was das ist, aber es hängt schon seit meiner Kindheit vor meiner Nase, mehr oder weniger. Also kann ich sagen, es begleitet mich schon sehr, sehr lang. Und Inklusion per se jetzt von Menschen mit Behinderung, das ist tatsächlich erst später dazu gekommen. Und ich kann auch sagen, ich finde es ein bisschen krass, dass du da so, dass ich so durch die Gesellschaft gelaufen bin und mich hier für Inklusion eingesetzt habe, aber eben auch nicht bewusst gewesen bin, dass das auch Menschen mit Behinderung betrifft. Und da kann ich sagen, danke der Inklusionsinitiative, dass ich dort durfte, den Blickwinkel auch erweitern.
Ist denn das, also wenn ich jetzt mit dir, wir reden jetzt etwa 10 Minuten, und man merkt die Energie, die du ausstrahlst, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe, aber es schaut durch den Äther, ist das aus der Kindheit, dass sich Menschen und das Zusammenleben so interessieren und du auch für das willst einstehen, für eine diverse Gesellschaft, und das aus der Kindheit, oder ist es einfach... Dir ist das ein wichtiger Bestandteil von dir, schon als ganz kleine Person. Oder was ist so der Weckung? Ist das wirklich das Büchlein von den allgemeinen Menschenrechten? Oder ist das nicht gegeben worden?
Ich glaube, es ist schwierig so zum beantworten, ob es wirklich so einen Schlüsselmoment gegeben hat. Das ist mehr auch in der Diskussion. Wie soll ich das sagen? Es ist mehr auch mir mitgegeben worden, auf jeden Fall. Auch ein starkes Gefühl von, wenn jemand benachteiligt ist, dass mich das nicht kalt lässt, sondern eher dazu anregt, zu schauen, wie kann man denn die Person mitnehmen oder mich auch einsetzen dafür etc. Und das hat sich dann, glaube ich, auch sehr stark im Schulsein, also keine Ahnung was, ja, als ich selber in der Schule war, ich bin selber auch gemobbt worden. Also es war nicht immer so, dass ich da stehen konnte und sagen, ich bin Tiris und ich mache das und es gefällt mir und ich zwänge mich auf, wenn ich einen Job will, sondern ich bin eher drunter gekommen, kann man so schön sagen. Und das hat mich auch gelehrt, also wenn du selber erfährst, wie es ist, wenn du drunter kommst, dann weißt du auch mit welcher Kraft, dass du dich musst wehren zum Teil. Und manchmal weißt du eben auch, dass wenn du dich nicht wehrst, wie schwierig es ist, dann zum immer wieder einzustecken. Du findest aber auch Leute, die dich unterstützen. Also ich habe ganz, ganz, ganz wichtige Freundinnen gehabt, die mich unterstützt haben in dem Weg. Und das Gesamtpaket hat, glaube ich, einfach dazu geführt, dass ich heute so bin, wie ich bin und finde, ich kämpfe gegen Ungerechtigkeit, wie ich es mega schwierig finde, um das einfach so einzulassen, zuzuschauen und nichts zu machen.
Ja, ich glaube, oder wenn vor allem wenn man auch selber vielleicht gewisse Brüche gehabt hat, macht das einem resilienter und aufmerksamer für grosse Themen. Also ich kenne das selber auch bei mir. Aber wenn bist du zuerst mal mit dem Thema Behinderung so in Berührung gekommen? Aber du hast gesagt, du bist rumgelaufen, ohne jetzt gross mit Menschen mit Behinderung, ist das einfach früher gar nicht thematisiert worden. Und wann ist es das erste Mal das Thema Behinderung bewusst worden?
Es ist nicht so, dass ich komplett ignorant durch die Gesellschaft gelaufen bin, sondern als ich in der 4. Klasse war, bin ich im Schulhaus, wo es tatsächlich 2 Sonderklassen hatte.
Ach cool.
Und Sonderklassen sind da wirklich gewesen, dass Kinder mit ganz unterschiedlichen Behinderungsformen dort drinnen waren. Wir sind im gleichen Schulhaus gewesen, wir haben den gleichen Pausenhof geteilt, wir haben auch zusammen gespielt. Und für mich ist es wie so ein bisschen, das hat einfach dazugehört. Ich habe mich da gar nicht gefragt. Wir hatten auch Austauschtage gehabt, wir hatten nicht Elternunterricht gehabt, aber Austauschtage, wo wir dann zusammen Sachen gemacht haben. Und das hat man wieso, ich kann es auch nicht anders sagen, es hat mir wieso Berührungsängste genommen, weil ich gefunden habe, ja, die Menschen sind da und die sind, also als Kind stellst du vielleicht einfach noch viel weniger die Frage.
Nicht, ich bin neugierig mehr, so, das willst du erfahren, warum bist du vielleicht anders, aber in einem positiven Sinn vielleicht, bis dann Pubertät kommt und dann ganz andere Themen sind, aber als Kind, ich habe auch nie ein Problem, wenn mich ein Kind etwas fragt, oder ich beziehe es dann ein. Und dann merke ich dann auch, dass ich hinterfrage jetzt nicht, wieso bist du so komisch, sondern warum bist du anders? Und wenn man das erklärt, ist dann meistens neugierig gestillt. Und dann ist das gut, dann bin ich einfach fahrend unterwegs. Oder?
Mhm, genau. Hey, und nachher ist natürlich dann, eben wie du gesagt hast, Pubertät und Ausbildung und alle möglichen Sachen sind gekommen. Und dann bin ich eine von meinen allerbesten Freundinnen, die ich eben auch schon kenne seit damals. Sie hat in der Schwangerschaft erfahren, dass ihr Kind mit grosser Sicherheit wird Trisomie 21 haben. Und wir haben ganz viele Gespräche geführt. Und es ist die grosse Frage gekommen, wie weiter für sie selber und was für einen Prozess sie durchgemacht hat. Und es ist auch schön, das Kind zu begleiten. Also die Kleine ist da heute. Und das hat mir nochmal so ganz krass, es zeigt mir jetzt immer wieder auf, was für ein Kampf das es ist, von Anfang an, um dich auseinanderzusetzen mit dieser Frage, nur schon wenn dein Kind, also wenn du schwanger bist mit einem Kind, mit einer möglichen Behinderung, und vor allem, wie es dann weitergeht, was für ein Kampf das ist, um Therapieformen zu finden. Jetzt ist die Kleine im Kind, jetzt geht es dann um Fragen, wie geht es weiter mit Schule, Einschulung. Und ich finde, so Fragen sollte man sich eigentlich gar nicht müssen stellen, so ein Struggle sollte einfach nicht da sein von Anfang an, sondern es sollte viel, viel, die Gesellschaft sollte viel offener sein und Kinder mit und ohne Behinderung sollten einfach den gleichen Weg können einschlagen können. Mit natürlich alternativen Formen. Aber einfach um da, eben das hat mir nochmal so richtig die Augen geöffnet, wenn ich gefunden habe, es ist so krass. Und dann auch das Bewusstsein, hey, was sind denn eigentlich all die Menschen mit Behinderung? Wie, du kannst, wie ich gesagt habe, du kannst 30 Jahre durch dein Leben gehen und bist nie in Berührung mit irgendeinem Menschen mit der Behinderung. Und das zeigt ja auch auf, wie wunderbar gut dass das System in der Schweiz funktioniert, dass wir eben Parallelwelten haben. Und das finde ich krass.
Und vor allem, was dann passiert, wenn dann die Parallelwelt nur ein bisschen die Strukturen von der Mehrheitsgesellschaft nicht einmal wirklich torpediert, sondern nur ankratzt. Und dann, wie dann das ganze System gerade auffährt mit Verweigerung oder mit Erklärungen oder mit Überforderungen, das finde ich momentan extrem interessant, vor allem, wenn man es nachher auch darauf bezieht, auf den Fachkräftemangel. Und, aber irgendwie die 1,8 Millionen Menschen für den Fachkräftemangel zu brauchen, ist wie nicht logisch für die Mehrheitsgesellschaft. Und das finde ich dann schon auch wieder spannend, eben, wie sich das einfach etabliert hat, dass es gar keine Option kann sein, weil eben das wirklich über 30, 40, 50 Jahre gar nicht erstrebenswert war, das Klientel zu fragen. Oder? Und jetzt kommen so die kleinen Aha-Erlebnisse, aber es ist immer noch zuerst eine Verweigerung da.
Mhm.
Das finde ich irgendwo eindrücklich, wenn man es einfach auf einer Flughöhe von der Psychologie oder von der gesellschaftlichen Zusammenspiel anschauen, aber wenn du natürlich selber betroffen bist, wie ich bin, ist da auch eine riesige Frustration rum. Und irgendwo probierst du dann eben irgendwo zu verstehen, weil eben dann merkst, die Personen haben gar noch nie Berührungspunkte mit dir gehabt, bist aber gleich auch der, der fordern will. Und das ist natürlich eine extreme Energieressourcenfrage. Wo passt dich jetzt an, wo nicht, wo forderst, wo hast du deine Rechte? Weil irgendwo sagt die ganze Gesellschaft, du forderst vielleicht zu viel. Also das ist schon auch momentan ein extrem spannender Prozess. Ich weiß nicht, ob du den Verein auch ein bisschen mitbekommst auf einer anderen Flughöhe, aber wie siehst du den Prozess so gesellschaftlich?
Natürlich komme ich das jetzt mit über, einfach durch das intensive Auseinandersetzen auch mit der Inklusionsinitiative, durch den plötzlichen Kontakt mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungsformen und vor allem durch die ganzen Stories, wo du jetzt plötzlich, wo ich plötzlich auch mitbekomme, wo es eben genau um den Kampf geht, Zulass zu finden, Einlass zu finden. Ich weiß nicht, wie das willst du nennen, aber einfach Teil zu sein von dieser
Gesellschaft. Ich sage immer der grosse Tisch, oder? Also der grosse Tisch von der Gesellschaft, dass man überhaupt einen Platz überkommt, oder?
Ja. Also, ich bin mega froh, dass du nicht gesagt hast, Kuchen.
Nein.
Weil es ist ein ganz anderes Bild. Ich finde jetzt mega schön, dass du Tisch gesagt hast, weil am Tisch können sich alle ansetzen oder dazukommen, was auch immer. Und eben, wir sind zusammen am Tisch und ein Kuchen, da geht es immer darum, wer kriegt das grössere Stückchen.
Ja.
Und um das geht es ja genau nicht, sondern es geht wirklich darum, dass man das auch sichtbarer macht, dass es so viele Menschen gibt, oder gibt, eben wie du gesagt hast, 1,8 Millionen, die dazu beitragen können. Und die Frage ist einfach mit der Offenheit. Und ich glaube, die ganzen anderen Millionen, die in der Schweiz leben, die sind teilweise einfach noch weit davon entfernt, um zu verstehen, was für ein Potenzial das es da gibt.
Ja.
Und wie das die Vielfalt eben auch unsere Gesellschaft kann stärken kann. Und dass man nicht immer darauf fokussieren sollte, was dann quasi Menschen mit Behinderung alles fordern.
Ja, und vor allem müssen wir einfach das Stigma da auflösen. Eine Behinderung ist nicht eine Krankheit, sondern es ist eine Lebensvielfalt. Oder? Weil man natürlich viel aus der kranken Szene oder aus dem Spitalkontext angeschaut werden, fehlt da vielleicht auch das Know-how und auch, ja, das ist auch für den Menschen mit Behinderung, also ich kann nur für mich reden, ist natürlich auch lang. Ich bin das erst jetzt am Aufarbeiten, mein eigener erlebter und auch ausgelebter Ableismus, weil ich natürlich in einer Struktur aufgewachsen bin, wo ich auch gemerkt habe, ich gehöre auch gar nicht dazu, ich muss mich noch mehr anstrengen, um überhaupt an der Tischkante mich festzuheben und habe mich auch lange nicht als Mensch mit Behinderung wahrnehmen, sondern im grössten Fall nur ein sitzender Fußgänger, weil nur das ist ein Strebenswerk gewesen, vor allem so Anfangs 2000er, oder? Weil alles in der Werbung, alles, was die Mehrheitsgesellschaft einem vorgegeben hat, ist alles das gewesen, aber das bin ich gewesen und darum habe ich dann auch gemerkt, wie ich mich selber anfange ablehnen und sicher auch vielleicht pushen, aber halt auch vielleicht überpacen, wo ich dann halt auch wieder sehr, weil ich, für mich etwas vom Schlimmsten war, ist, wenn man mich nach Hilfe gefragt hat, ob ich Hilfe brauche, weil ich kann nicht welche hilfsbedürftig sein, bis ich das aufgelöst habe, weil ich habe jetzt erst mich angemeldet für persönliche Assistenz, weil ich vorne das immer als Niederlage oder ich habe dann nicht welche Hilfe einfordern, sondern ich wollte es selber machen. Das ist schon auch ein riesiges Clinch. Aber wenn man es dann wieder auf einer philosophischen Ebene anschaut, kann man eigentlich auch mal die Frage stellen, ob die Mehrheitsgesellschaft nicht einfach ein konstruiertes Konstrukt ist und ob nicht die Vielfalt mehr Natürlichkeit widerspiegelt. Aber das würde jetzt der Podcast sprengen. So. Aber ich will es einfach mal wieder so platziert, dass man eigentlich das, was erstrebenswert ist, nur etwas Konstruktives, also etwas als Konstrukt ist und gar nichts Natürliches ist. Oder? Aber ich kann mir auch vorstellen, um nachher um die Inklusionsinitiative noch ein bisschen zu vertiefen, wenn du darüber erzählen willst. Du bist sehr auch jemand, der am Menschen interessiert ist und der Ungerechtigkeit auch will, nicht bekämpfen, sondern dagegen antreten. Aber das kann auch extrem viel Ressourcen fordern. Eben, dass man vielleicht dann in ein Burnout reinschlittern kann, ist sicher auch ein wichtiger Prozess gewesen, das auch zu anerkennen, kann ich mir vorstellen. Oder? Dass es auch immer wieder die Frage ist, wie viele Energieressourcen will ich jetzt wirklich einsetzen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, es ist schwierig. Und es ist, ich kann nicht sagen, dass ich jetzt ein mega Master habe, um zu sagen, hey, ich kann mich da gut abgrenzen. Es ist ja, eben, wie du gesagt hast, ich beobachte, ich komme mit über etc. Und das ist jetzt nicht als ich, Iris, Geschäftsleiterin in meinem Job, sondern das bin auch ich, Iris, Privatmensch, wo das mitbekomme, wenn ich am Morgen News lese oder so, dann schwappt das bereits schon in mein Bewusstsein rein.
Ja.
Für mich ist etwas, was ich gelernt habe, es war eben spannend, wie ich überhaupt gemerkt habe, dass ich in einem Burnout drin war. Ich habe einen Guide geschrieben, also quasi ein Aktivismus-Burnout, so eine Broschüre für Amnesty International. Und dort drin hat es eine Checkliste gehabt, mit so 10 Punkten. Dann bin ich mal angesessen und ich habe das übersetzt, irgendwie aus dem Englischen aufs Deutsche oder irgend so etwas gemacht. Bin dort gesessen und habe mal die Punkte durchgelesen und ich habe 9 von 10 anhökeln und habe gefunden, okay, Iris, du schreibst über Aktivismus-Burnout, wo es ja darum geht, du versuchst, dich eben genau einzusetzen, du versuchst, irgendwie die Welt zu einem besseren Ort zu machen, gegen Ungerechtigkeiten anzustehen, dich einzusetzen und so weiter. Und du bist mit drinnen. Also du bist genau gleich betroffen. Weil ja, ich habe dann auch irgendwie müssen, das merken vielleicht dann alle, wenn du dich nicht kannst abgrenzen und zwischendurch auch ganz andere Sachen machen und noch das Telefon weglegen und dich eben nicht konstant, ich sage jetzt nicht berieseln lassen, aber einfach konsumieren von Informationen, wo du siehst, wie schlecht das ist und wie viel Krieg und wie viel Ungerechtigkeit das es gibt, das abgrenzen, das sein zu lassen und sagen, hey, das ist schön Wetter, ich sitze jetzt einfach mal im Garten raus und schnaufe. So blöd, wie es tönt, aber es hilft mega. Das vergisst ist eben so schnell, das Schnaufen. Genau. Es hat mega viel gebraucht. Und um mir auch eingestehen, Iris, du kannst mir die Welt nicht retten. Auch wenn es so viele Menschen gibt, die das gleichzeitig mit dir versuchen, die Masse macht es aus, aber wenn es dir zu viel wird und es dir selber schlecht geht, bringt es niemandem etwas mehr, vor allem mir selber nicht. Und dann ist so ein bisschen, eben das Abgrenzen ist, glaube ich, so, so wichtig, auch wenn es mega schwierig ist. Und dann eben Zeit finden, zu ressourcieren, wie du selber gesagt hast, wie du selber mit der Behinderung dann noch einen doppelten, dreifachen, vierfachen, x-fachen Kampf hast und dich noch mehr musst einsetzen musst.
Das wollte ich halt auch immer wieder sagen, oder? Vor allem, wenn du eben so ein bisschen spitzfindig bist, wie vielleicht ich, oder auch ein bisschen manchmal pointiert, wo dann auch sagt, du bist ein bisschen hartnäckig von der Mehrheitsgesellschaft. Ja, aber ich will nicht mehr oder weniger fordern, sondern ich will einfach gleiche Verhältnisse schaffen.
Ja.
Nur das will ich. Mir wäre es ja gleich. Ich könnte ein bisschen chillen und so, aber ich wollte ja auch mir nicht mehr immer Gedanken machen, wie komme ich überhaupt in einen Chill-Faktor, sondern ich muss das machen, um mir das überlegen. Also, wie komme ich überhaupt in eine Gartenwirtschaft oder so? Und das fordere ich. Ich will nicht Privilegien, sondern ich will nur normale Verhältnisse.
Selbstverständlichkeit im Prinzip, genau.
Was hast denn du jetzt auch über Inklusion so für dich das grösste Erlebnis, seit du im Verein als Geschäftsführerin schaffst?
Da bin ich nicht sicher, ob ich die Frage richtig oder falsch, es gibt ja keine richtig oder falsch, ich weiss nicht, ob ich die Frage so kann beantworten. Es ist, Inklusion ist für mich, es ist so ein grosser Begriff.
Ja.
Für mich sind einfach, glaube ich, so Bilder bekommen, ist eben erstens mal Vielfalt.
Ja.
Und wir alle können wachsen.
Mhm.
Es ist ein mega schönes Entdecken. Also ich darf auch endlich, sage ich jetzt mal, in Kontakt kommen mit Menschen mit ganz unterschiedlichen Behinderungsformen.
Ja.
Und ich finde es mega spannend, weil du siehst, wie du dich selber veränderst. Ich habe mich mega verändert in den letzten 2 Jahren. Und es ist ein Prozess, den ich mir nur für jede andere Person auch könnte wünschen, weil er hat mega viel Ängste auch abgebaut.
Wie sieht denn der Prozess aus? Vielleicht kannst du 1, 2 Beispiele sagen, die du vielleicht vorher so gemacht hast und jetzt plötzlich anfängst, anders zu machen, dass man sich das Bild kann machen. Ich kann mir etwas ein bisschen vorstellen. Aber vielleicht
sind also das, was ich am krassesten gefunden habe, ist einfach so ein bisschen Zug einsteigen, aussteigen.
Mhm.
Oder? Mhm. Jetzt sehe ich plötzlich, ob es dort so eine Stufe gibt oder 2 oder 3 oder einen mega Abstand.
Ja.
Das ist so ein bisschen etwas. Das ist einfach so ein bisschen Oder ich laufe jetzt um und sehe, ah, dort hat es eine Person mit einem weißen Stock.
Ja.
Oder ich laufe um und sehe, ah, schau jetzt, dort hat es einen Mensch im Rollstuhl. Und es sind so, vorher habe ich die Menschen gar nicht gesehen.
Plötzlich wird der Korridor grösser.
Ja, er wird grösser und ich finde, ah, schau jetzt, es gibt doch tatsächlich Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft. Und das ist mir vorher, du konntest umeinander laufen, weißt, du bist irgendwie mit dem Kopfhörer im Ohr in der Stadt, keine Ahnung, bist gestresst, dies, das, laufst ins Restaurant rein, du kannst die 5 Stufen nehmen, wenn es 5 Stufen hat, du kannst ins Kino, dort musst du vielleicht auch noch in den ersten Stock und es hat keinen Lift und so. Jetzt fällt mir das alles auf, wo das es überall, sage ich jetzt mal, physische Barrieren gibt. Und nachher hat es noch die ganze Schicht, jetzt, ich muss ja sehr viel kommunizieren für die Inklusionsinitiative.
Ja, und wie machst du das?
Wie machst du das? Welche Sprache brauchst du? Ja. Was ist einfache Sprache? Was ist leichte Sprache? Wieso musst du Untertitel setzen, zum Beispiel auch in ein Video rein? Was passiert, wenn deine Webseite mit Alternativtext hinterlässt? Also zum Erklären, was auf einem Foto drauf ist. Das sind Sachen, die ich vorher nie gemacht habe. PDF ist für mich ein PDF gewesen, wo du den Knopf gedrückt hast.
Ja.
Und dann ist es ein PDF gewesen. Und jetzt plötzlich zu sagen, hey, aber ein PDF kann nicht von allen Menschen gelesen oder verstanden werden. All diese Sachen, die sind plötzlich aufgegangen gefunden. Es sind so Kleinigkeiten, aber wenn du sie integrierst in deinen Alltag, dann ermöglicht das auch die Teilnahme und den Zugang für viele andere Menschen.
Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt jemand kommt, wo sagt, ja, aber allen gerecht zu werden oder immer so, das ist extreme Ressourcenfrage und mega streng und so. Was würdest du dieser Person entgegnen?
Ich würde mal fragen, hast du sie überhaupt mal probiert?
Ja.
Weil die meisten haben sie aber gar noch nicht probiert. Ja, es ist eine Ressourcenfrage. Aber hey, ehrlich gesagt, wenn ich mir 15 Minuten mehr nehme und die kleinen Sachen mache, damit das PDF barrierefrei ist, dann sind es 15 Minuten mehr.
Ja.
Ich gehe auch 15 Minuten weniger lang vielleicht dann mal in die Kaffeepause, weil manchmal verschwätzt du dich in der Kaffeepause. Ich finde so ein bisschen Sachen. Oder auch, ja, es ist eine Frage von der Finanzen. Ja, es ist eine Frage von der Finanzen. Aber wenn du ein Event organisierst und dort einfach schon mal, sagen wir, 500 Franken für Gebärdensprachdolmetschung einkalkulierst und im Budget drin hast, dann machst du das nächste Mal auch. Anstatt, dass du ankommst und sagst, ah, wir haben das Geld leider nicht, um eben Gebärdensprachdolmetschung zu organisieren. Aber dass dann vielleicht 2, 5 oder 50 Leute würden an dein Event kommen, wo eben genau...
Zusätzlich, oder?
Ja, du kannst ein neues Publikum mit reinholen. Und ich finde, so ein bisschen, das sind Investments, die sich einfach lohnen.
Und das ist halt auch so, oder? Ich sage immer, wenn man Inklusion oder die Vielfalt von Anfang an schon in die Konzeption hineinnimmt, und man das Fundament so baut, dann kostet es weniger, wenn ich dann plötzlich irgendwo noch Pflaster muss auftragen oder irgendwo einen Budgetplan gemacht habe und dann plötzlich eben 1'000 Franken oder 500 Franken Gebärdendolmetschung. Aber wenn ich eben das von Anfang an, vor allem auch mit Menschen mit Behinderung oder mit allen in der Gesellschaft nicht aufbaue, wäre es nachher irgendwo wie klar, oder? Aber wenn man es nachher wie man zusätzlich drauf klopft, dann wird es schwierig. Und das zeigt dann viel mehr, eben, dass man es gar nicht mitdenken kann. Und nachher kommt man immer so eine Schuldfrage und ich sage dann immer wieder, nein, sondern du es einfach fürs nächste Mal. Jetzt müssen wir eine Hauruck-Aktion machen, aber das nächste Mal müssen wir einfach mitdenken, weil dann ist es kostenneutral oder sogar ein Plus.
Ich werde vielleicht das Beispiel nennen von der Einreichung von der Unterschriften. Ja. Das ist ja, ich habe das so einen krassen Prozess gefunden, es war auch sehr, sehr schön gewesen. Wir haben ja mit Erfolg die 100'000 plus Unterschriften gesammelt für die Inklusionsinitiative.
Ja.
Und was sich abzeichnet hat, dass wir es schaffen, wir sind dort so, wie man so schön sagt, im Schlussspur gewesen mit dieser Unterschriftensammlung, haben wir mit der Projektleitung, mit der Lea Sondomé, die kennst du ja auch, haben wir dann ein inklusives Organisationsteam gegründet. Das heisst, sie hat Deutsch-Französisch Online-Calls gemacht, weil ja auch immer das Deplatzieren manchmal schwierig ist, zum Zusammenkommen für ein Meeting vor Ort. Und wir haben vom Mai bis im September mit der Organisationsgruppe, wo wirklich Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungsformen und auch ohne Behinderung teilgenommen haben, haben wir uns überlegt, was braucht es alles, damit die Einreichung, die Unterschriftensammlung, wo tatsächlich dann mit Erfolg überreicht werden, was braucht es, damit die für alle zugänglich ist, barrierefrei ist. Und dann haben wir zuerst Brainstorming gemacht, dann haben wir geschaut, was ist realistisch, was ist nicht realistisch, also eher, was können wir umsetzen von dem grossen Katalog und was sind die wichtigsten Sachen. Und am Schluss hat sich das auch gezeigt auf dem Bundesplatz, wie fest dass das geschätzt worden ist, dass wir das, wir haben uns bemüht, das zu machen. Vieles davon haben wir können umsetzen. Ja. Und es ist krass, wenn du es mitdenkst und eben mit einem inklusiven Team organisierst und dann auch die verschiedenen Perspektiven kannst zusammenbringen, wie viel, dass sich plötzlich freiwillig melden und sagen, hey, ich kenne im Fall jemanden, wo. Ja. Oder ich könnte das und das machen.
Ja.
Und dann sind am Schluss mehr als 100 freiwillige Personen auf dem Bundesplatz gestanden. Es hat nachher geschifft. Also es war wirklich wüstes Wetter gewesen, aber die Stimmung war so krass gewesen. Mehr als 1300 Leute sind zusammengekommen. Wir hatten ein Rückzugszelt gehabt. Wir haben sogar so Symboltafeln gehabt mit so Metacom-Symbol für Menschen, die auf Symbol angewiesen sind, zum Kommunizieren. Es hat Gebärdensprachdolmetschung gehabt, ergänzte Lautsprache, die ja nicht die gleiche Art von Übersetzung ist. Es hat Live-Untertitel gehabt. Ich keine Ahnung, es hat so viele Sachen gehabt, ich mag mich nicht mal mehr alles erinnern, aber es ist so wertgeschätzt worden. Ja. Und vor allem, dass wir vor der Bundeskanzlei die Rampe angebaut haben und zum ersten Mal Leute mit eingeschränkter Mobilität haben können, selber eine Kiste mit ihrem Volksanliegen überreichen, das war so krass gewesen. Es hat sich gezeigt, wie viel eben das am Schluss dabei rauskommt. Ja. Dass die Menschen wahrgenommen werden, sie werden wahrgenommen, wie sie sind.
Ja, die Rampe die ist sogar bis zu uns ins SRF gekommen, weil ich ja nicht können dabei sein konnte, weil sie zum gleichen Zeitraum Paralympics waren. Ja. Und darum habe ich mich mehr geistig bei euch gefühlt und habe dann an die Sendung vorbei, aber die Rampengeschichte ist sogar bis zu mir durchgedrungen, wo halt auch wieder gezeigt wird, dass eben auch das natürlich die Inklusionsinitiative ermöglicht, um das auch die Abläufe und so auch zu hinterfragen und auch inklusiv zu gestalten. Oder früher ist das wie ich halt auch nicht gebraucht worden. Oder? Und jetzt muss man plötzlich bei der Kanzlei eine Rampe organisieren, wo man sich dann hinterfragen kann, hat es denn noch nie etwas in die Richtung gegeben, oder? Wo, also, um vielleicht den aktuellsten Stand abzuholen, müssen wir vielleicht noch ein, zwei Schritte schnell zurückgehen. Was will die Inklusionsinitiative, Iris?
Sie will eigentlich einfach die rechtliche und tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit und ohne Behinderung. Punkt. Also.
Ja. Und alles und andere.
Und alles andere kommt noch dazu. Nein, aber es ist wirklich das, was wir wollen in der Bundesverfassung. Du kannst dir das vorstellen, es gibt in der Bundesverfassung ja schon Gleichstellung von den Geschlechtern. Also steht eigentlich von Mann und Frau. Aber ich sage es jetzt Geschlechter. Und das fordert nichts anderes, dass Menschen mit und ohne Behinderung gleichgestellt sind. Punkt. Und dementsprechend auch den gleichen Zugang haben zu allen Lebensbereichen. Und wenn notwendig, halt auch auf Assistenzleistungen, personell oder technisch, können zurückgreifen und die Leistungen halt auch überkommen. Und somit weniger diskriminiert oder respektive eben gar nicht diskriminiert werden, also ausgeschlossen werden. Und dann hat es noch, ja, also es ist vor allem das.
Ja, und alles andere kann man auf der Homepage, die ich verlinke, noch nachlesen. Also ich bin totaler Befürworter, aber das ist ja nicht so schwierig. Und vor allem, was ich halt auch extrem cool finde, ist, die Initiative ist auch von selbst betroffenen Personen initiiert worden. Und der Drall und die Haltung zieht sich durch die ganze Initiative durch. Und das finde ich ist sehr, sehr cool und merkt man, das hallt wie auch nachher auf ganz verschiedenen Ebenen, oder?
Absolut, das ist ja so ein bisschen unser roter Faden, könnte man sagen. Also, ich war nicht dabei gewesen, wo die Initiative lanciert oder gestartet worden ist, sondern das war ein Team gewesen. Das war damals schon ein inklusives Team gewesen. Also es war ein Mensch mit und ein Mensch ohne Behinderung gewesen, die das angezettelt haben.
Ja.
Und das Initiativkomitee, das sind ja die Menschen, die sich wie zusammenschliessen zu einer Gruppe und sagen, wir starten jetzt die Volksinitiative. Die sind, es hat Vertretungen aus allen politischen Parteien und aus verschiedenen Organisationen, aber auch einfach Zivilpersonen und eben mit und ohne Behinderung. Und dass die das geschafft haben, sich zusammenzufinden und zu sagen, hey, wir starten jetzt die Volksinitiative, das zeigt sich, wie du gesagt hast. Es hat sich auch bei der Unterschriftensammlung gezeigt, wo man wirklich versucht hat, Menschen mit und ohne Behinderung als Tandems, also als Zweier-, Dreier-, Vierer-Gruppe loszuschicken und zu sagen, hey, geh Unterschriften sammeln. Und es ist so krass. Es ist vielfach für vor allem Menschen mit Behinderung das erste Mal gewesen, dass sie gehen Unterschriften sammeln. Und noch krasser ist, dass ja einige von ihnen gar keine politischen Rechte haben. Sie können zum Beispiel nicht abstimmen, wie sie unter Bevormundschaft, also wie, unter wie sagt man dem vor, genau.
Bevormundschaft stehen, ja.
Genau, und das finde ich noch viel krasser.
Ja.
Und das Gespräch auf der Straße, mit, wenn du unterwegs warst, also wenn ich mit einer Person zum Beispiel jetzt auch im Rollstuhl unterwegs war, dann gehst du auf jemanden zu. Es braucht ja viel Mut, um einfach Leute anzusprechen und zu sagen, hey, hast du 2 Minuten? Und viele winken ab und finden, nein, wir wollen kein Geld geben oder weiß auch nicht was. Und du findest, nein, es geht nicht um das. Und sobald es die Person mit der sichtbaren Behinderung gesprochen hat, sind die Leute stehen geblieben und haben zugelassen.
Ja.
Und ich habe jetzt sehr wenig Menschen gehabt, die gesagt haben, das ist ein Zeichen, das unterstütze ich nicht. Sondern alle haben gefunden, ah wirklich, das ist ja mega krass. Wieso ist das noch nicht so? Habe ich gar nicht gewusst. Und da sind so 2, 3 Beispiele gekommen aus dem Alltag, wenn du mit einer Behinderung lebst. Und da sind alle so, hä, das sollte ja gar nicht so sein. Also das hat sich dort auch gezeigt und bewährt. Und dann eben von der Einreichung habe ich schon erzählt, dass das dort eben auch die Stärke war, dass wir als inklusives Organisationsteam das durchgeführt haben. Und jetzt ist ja die Initiative eingereicht. Jetzt sind wir in der politischen Phase, wo wir nicht mehr so ganz alle Zügel in der Hand haben, wie man so schön sagt. Und gleichzeitig sind wir dran, um zu schauen, wie können wir jetzt möglichst auch Menschen mit Behinderung in Kontakt bringen mit PolitikerInnen, die eben die sind, die ab jetzt entscheiden.
Ja.
Um einfach mal einen Austausch können ermöglichen, damit Menschen ohne Behinderung auch einen Einblick haben in den Alltag und was es bedeutet, in einer Institution zu leben. Oder was es bedeutet, eben können mit Assistenz selbstständig und selbstbestimmt auch alleine zu wohnen.
Ja.
Dass man so diese Sachen aufzeigt. Und dort sind wir, ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickelt, auch, dass wir eben können auch Menschen als Botschafterinnen quasi wie begleiten, ausbilden, damit sie selber redet und nicht, dass Menschen ohne Behinderung für Menschen mit Behinderung reden, weil das ist nie unser Ziel gewesen und das soll auch nicht das Ziel sein.
Nein, das merkt man auch. Also beim ganzen Aufgleisen vom Verein und ich kenne ja die gewissen Playerinnen, die dort auch dabei sind. Das merkt man auch, die Haltung zieht sich wirklich wie rote Faden durch, oder? Dass man wirklich sagt, wir sind eine Gemeinschaft und wir gehen den gemeinsamen Weg, oder?
Mhm.
Ja, es ist momentan spannend, also du kannst mich noch korrigieren, was der aktuelle Stand ist. Momentan beraten, glaube ich, der Bundesrat auch über den Gegenvorschlag, oder ist er schon dran und jetzt ist er irgendwie noch in der Sondierungsphase aber, oder in der Abklärungsphase und nachher geht es wirklich dann eben, wie du gesagt hast, ins Parlament, oder? Sind wir dort oder sind wir schon ein Schrittchen weiter?
Nein, sind wir noch nicht. Also du hast das richtig zusammengefasst. Also im Dezember letztes Jahr hat die Bundesrätin Elisabeth Baumschneider einen indirekten Gegenvorschlag angekündigt. Das ist so etwas, man kann sich das vorstellen als wie eine Alternative zur Inklusionsinitiative, weil der Bundesrat findet, die Inklusionsinitiative geht zu weit mit den Forderungen. Und Darum möchten sie eine Alternative vorschlagen, die nicht die Bundesverfassung ändert, sondern die aktuellen Gesetze anschaut. Und der indirekte Gegenvorschlag, der besteht jetzt aus zwei Teilbereichen. Das eine ist ein Inklusionsgesetz, das angekündigt worden ist, das vor allem auf den Bereich vom Wohnen, also vom...
Ja.
Und das andere ist eine Revision, also eine Überarbeitung vom Invalidenversicherungsgesetz. Das ist die IVG. Und die fokussiert ja vor allem darauf, dass die Leistungen für Menschen mit Behinderung sollen zugänglicher, einfacher zugänglich werden. Das sind so die zwei Sachen. Dass das überhaupt angekündigt worden ist, zeigt, dass das Thema ernst genommen wird vom Bundesrat.
Das, ja.
Das kann man schon mal als Teilerfolg für uns, sage ich jetzt mal, ankünden. Genau. Und was ich eben auch spannend finde, ist der Paradigmenwechsel. Ja. Also zum Paradigmenwechsel ist eigentlich nichts anderes, als dass die Denkweise geändert wird und tatsächlich mal von einem Inklusionsgesetz geredet wird und nicht von einem Invalidengesetz oder einer Invalidenversicherung. Und jetzt ist tatsächlich so, dass der Bundesrat, also das Departement vom Inneren, das ist das zuständige Departement, den Auftrag gegeben hat, dass eben der indirekte Gegenvorschlag zuerst auch nochmal gefüllt werden mit Inhalt. Weil eben, es ist erst eine Ankündigung gewesen und sie sind jetzt dran, intensiv das auszuarbeiten. Und Ende Mai wahrscheinlich, so grob über den Daumen geschätzt, sollte dann der im ersten Entwurf präsentiert werden vom Bundesrat. Und nachher folgen 3 Monate, wo man Rückmeldung geben kann.
Ja.
Also zum sagen, hey, es geht nicht weit genug oder da müssten wir es ändern oder was auch immer. Also einfach, da gibt es wie so Rückmeldungen zum Entwurf und dann hat wie der Bundesrat Zeit oder also das EDI eben, das Departement vom Inneren, um die Rückmeldungen dann zu integrieren.
Ja.
Und dann wird erst im Frühling 2026 dann der Bundesrat die Entscheidung treffen, ob der Entwurf jetzt so gut ist oder nicht. Und das mit einer sogenannten Botschaft, das ist wie eine Empfehlung, weitergehen als Parlament. Also wir sind, das Parlament hat momentan noch nicht viel zu sagen.
Ja.
Das wird erst ab dem Frühling 2026 dann kommen.
Und jetzt ist die spannende Frage, was macht der Verein jetzt in der Zwischenzeit? Wo sind wir gerade dran? Aber du willst vielleicht eben Botschafterinnen ausbilden, dass sie dann nachher wirklich auch Lobbyarbeit machen können und für sich auch einstehen. Was machen wir sonst? Eben, wir sind auch noch an einer Kampagne dran, mit verschiedenen Gesichtern habe ich gesehen. Was sind die Schuss noch dran oder was sind da am Vorbereiten oder am Machen?
Es ist tatsächlich, also wir sind nicht in der Ferien und liegen am Strand.
Nein.
Auch wenn die politische Phase jetzt also im Tun ist, sondern wir versuchen wirklich, dass die Inklusionsinitiative präsent bleibt.
Ja, finde ich gut.
Also Sensibilisierungsarbeit nennt man das. Und das, was du jetzt erwähnt hast, ist tatsächlich auf den sozialen Medien gewesen. Wir haben gefragt, hey, was heisst die Inklusion für dich? Was bedeutet die Inklusionsinitiative? Und ganz, ganz, ganz viele Menschen haben dann ihr Gesicht quasi gegeben, also ein Foto und eben so ein Zitat, um das aufzuzeichnen. Es ist mega gut angekommen. Also ich bin erstaunt gewesen. Ich hatte auch Freude gehabt, wie viel das überhaupt gesagt haben, sie machen mit. Also wir haben sicher mehr als 70 Personen gehabt, die mitgemacht haben, ohne dass wir gross einen Aufruf gemacht haben.
Cool.
Und jetzt versuchen wir vor allem auch so Erklärvideos zu produzieren, weil eben, hey, was ist jetzt das nochmal gewesen mit dem indirekten Gegenvorschlag? Was passiert jetzt mit der Inklusionsinitiative? Und was ist das nochmal gewesen mit dem BHG und so? Ja, also wir haben dort wirklich, es ist so komplex, dass wir wirklich merken,
du musst erklären,
du musst es abbrechen. Ja. Okay, abbrechen, einfach erklären und natürlich sind wir auch überlegen, wie können wir jetzt quasi wie präsent bleiben? Das wird sich dann vor allem zeigen, sobald das der erste Entwurf von dem indirekten Gegenvorschlag vorliegt, was müssen wir machen? Und vor allem, es kommt sehr darauf an, was denn dort drinnen steht.
Ja.
Und also, bis dorthin ist es halt auch mega, mega wichtig, dass, dass wir präsent bleiben, nicht nur online, sondern auch offline, also auf der Straße, was auch immer. Und der nächste Event, wo ich jetzt gerne auch ein bisschen Werbung mache, das ist ziemlich sicher der 3. Mai in Zürich. Dort wird es wieder eine Kundgebung geben zum Thema. Und wir dort unterstützend mitwirken, weil es ist ein grandioser Moment. Der 1. Mai in Zürich ist ja immer sehr umstritten, passiert viel. Und am 3. Mai, das ist dann ein Samstag, wenn ich mich nicht täusche, dann findet eben die Kundgebung für die Rechte von Menschen mit Behinderung statt. Also es ist wie so ein bisschen, dann werden wir auch präsent sein auf der Straße. Und wir werden viele Storys versuchen rauszubringen halt auch.
Ja.
Um zu sagen, eben, es gibt Person X, ihr Leben sieht so und so aus oder sie hat schon das und das erlebt. Und wieso braucht es jetzt die Initiative? Dass wir wie das Storytelling noch im Vordergrund bringen. Solange, dass wir wie in Bezug jetzt auf die politische Situation nicht viel machen
können. Nein, ich sehe, ihr seid voll. Aber ihr habt keine Frühlingsferien, sondern ihr seid drei weiter. Das ist mega cool. Und eben, ich bin immer da zum Unterstützen. Ihr könnt ja auch immer auf mich zukommen. Und ich mache sonst schon sehr viel Erklärarbeit, aber wenn ihr irgendwie mal den Jan Graf braucht, der Jan Graf ist immer da, das will ich auch so sagen. Und immer wirklich einen grandiosen Job. Bitte sagt das dem ganzen Team. Darum probiere ich auch den Podcast möglichst früh. Ich habe jetzt gerade den Kalender neu umgesetzt. Sollte ich am 12. April kommen, das ist in zwei Wochen. Das ist wirklich ein grosses Anliegen und eben nein, ist ein grosses Dankeschön an dich, aber auch ganz für den Verein. Iris, ich bin eigentlich fertig mit meinem Set. Und, wie aber jetzt jede Gästin oder Gast, darf sie auch noch mir ein, zwei Fragen stellen, wenn du Lust hast.
Hey, ja. Die erste Frage ist ganz kurz, ist eine Ja-Nein-Frage. Kommst du am 3. Mai auf Zürich?
Ich habe aber jetzt auch an den Termin geschaut und habe dann aber schon einen anderen inklusiven Anlass im Kanton Zug zugesagt, wo es auch um die Special Games geht. Ja. Und ich bin dann dort, aber wie ich es auch schon gemacht habe, bei der Stimmenübergabe, ich werde einen Teil von meinem Geist auch auf Zürich schicken. Also wenn du einen roten Schimmer vor deinem inneren Auge siehst, dann wird das ich sein, der kurz über den Platz schwebt.
Ist doch gut. Jetzt noch eine ernste Frage. Also ich habe, so wie ich es von dir jetzt gehört habe, das ist natürlich auch eine Frage, die mich sehr interessiert, wie jetzt die Inklusionsinitiative von außen wahrgenommen wird, vor allem als Person, ich weiß nicht, ob man das Wort Selbstbetroffene kann sagen, aber als Person mit Behinderung selber. Und bei mir ist immer spannend, um auch ein bisschen herauszufinden, hättest denn du Ideen, wie man jetzt in dieser Phase die Inklusionsinitiative noch bekannter machen
kann? Ich komme ja aus dem Podcast-Game, oder? Ich würde vielleicht so über den Sommer Geschichten irgendwie als Podcast oder so Story, aber du hast schon gesagt, Storytelling nicht nur auf der Straße, sondern irgendwie, dass man wirklich verschiedene Lebenswelten auf irgendwelcher Plattform wie kann immer wieder anhören oder auch verschicken oder auf Social Media posten. Nicht nur so, sondern vielleicht auch wirklich die Lebensrealitäten diverse an einer sehr nicht diverse Gesellschaft kann schmackhaft machen. Aber immer auf dem Fokus, wie ist es und wohin soll es und wo spielt da vielleicht auch die Inklusionsinitiative eine wichtige Rolle.
Merci vielmals. So. Und dann die letzte Frage. Ja. Wie sieht für dich eine inklusive Gesellschaft aus?
Für mich ist eine inklusive Gesellschaft, dass sich alles, was sich Leben nennt, darf an grossen Tisch hocken und dass man voneinander lernt, dass man offen ist, dass man auch darf sich reiben und dass es nicht heisst, du darfst an den Tisch sitzen, wenn du die und die und die Auflage so hast, sondern dass man auch voneinander lernt und immer wieder neue Bedürfnisse in den Prozess hineinnimmt. Das ist ein stetiger Prozess. Also darum, Inklusion oder eine inklusive Gesellschaft ist nie an einem Endpunkt, sondern es ist immer wieder ein neugieriges Ausloten von Möglichkeiten. Darum finde ich es manchmal auch sehr amüsant und irgendwo auch sehr wieder betreffend, wenn man mich fragt, ja, wann haben wir denn Inklusion erreicht? Dass mir die Frage kommt, oder? Und dann denke ich immer, wenn man es wirklich Inklusion bezeichnet, sage ich nie, sondern es ist ein stetiger Prozess. Ja. So, wenn man jetzt auf das Thema Behinderung bezieht und du mir wirklich Lösungen fragen willst, also das Interview, sage ich das und das und das. Und dann merke ich immer wieder, dann heisst ja, aber das kostet. Und so sage ich, eben siehst, wir müssen wirklich immer wieder dranbleiben. Darum kann ich dir nicht das Enddatum sagen, dem Journalist oder Journalistin, wenn Inklusion erreicht ist, sondern eben Inklusion ist ein Prozess. Und wir müssen uns immer wieder committen, um vielfältig anfangen zu denken.
Das ist doch ein schönes Abschlusswort.
Ich würde doch sagen, hey, danke, hast du dir eine Stunde Zeit genommen. Es ist wirklich auch für mich ein sehr bereichernder Podcast und danke dir vielmals.
Merci ebenfalls, dass ich auch können und dürfen da meine Gedanken teilen mit dir und vielleicht eben auch den zuhörenden Personen dann. Ich bin gespannt, wie es weitergeht mit dieser Inklusionsinitiative. Ich habe natürlich grosse Hoffnungen. Aber wie du gesagt hast, Inklusion hört nicht auf, sondern es entwickelt sich immer weiter. Und ich freue mich auch, Teil sein von dieser grossen Gruppe, die vielleicht an dem Tisch sitzt. Oder zumindest lade ich meinen Platz gerne dann auch an eine andere Person, die gerne möchte an dem Tisch sitzen. Und sonst machen wir den Tisch halt einfach riesengroß.
Wir machen ihn riesengroß. Das ist glaube ich die Option, wo alle irgendwo können sagen. Aber wenn man dann auch wieder sagt, aber gewisse kommen an den Tisch und gewisse kommen nicht mehr an den Tisch, weil jetzt Digitalisierung stattfindet, dann irgendwie die älteren Personen nicht mehr an den Tisch lassen, weil es vielleicht sehr streng ist und so, dass sie bereichert wieder uns. Und ich denke immer wieder, wir müssen den Tisch einfach vergrössern und alle mitnehmen. Hey, danke dir vielmals, liebe Iris.
Gleichfalls. Merci.